Ja, einen schönen guten Morgen und ein gesegnetes neues Jahr, all denen, denen ich es noch nicht gewünscht habe. Das ist irgendwie schon wieder so lang dran, das neue Jahr, aber neu ist es trotzdem noch. Ich weiß nicht, ob ich ein neues Jahr schon mal mit letzten Worten begonnen habe. Aber heute möchte ich das machen. Heute gibt es letzte Worte zum Start in das Jahr. Denn die neue Jahreslosung, mit der man so ein neues Predigtjahr ja gewöhnlich beginnt, sie beinhaltet gewissermaßen letzte Worte, die Paulus an die Gemeinde in Korinth sandte. Natürlich waren es nicht seine letzten Worte, aber sie gehören zu den letzten Worten im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief. Das, was er vor den üblichen Grüßen noch als Zusammenfassung seines Buches weitergeben wollte, oder seines Briefes. Letzte Worte sollten wichtige Worte sein. Paulus scheint das auch gewusst zu haben. Zumindest kommt es mir so vor, wenn ich mir diesen Briefschluss ansehe. Lasst mich aber zunächst einmal noch kurz den Zusammenhang erklären. Der erste Korintherbrief, der wurde von Paulus etwa 30 Jahre nach Jesu Auferstehung geschrieben. Er war an eine Gruppe von jungen Christen in der griechischen Stadt Korinth gerichtet, etwa 3 oder 4 Jahre nach der Gründung der Gemeinde, so ungefähr. Die Empfänger des Briefes waren also allesamt erst vor kurzer Zeit zum Glauben gekommen. Wichtig ist aber auch, sie lebten in einer durch und durch heidnischen Stadt. Wie jeder Christ, der der Lehre Jesu in einer nichtchristlichen Welt folgen will, hatten sie zu kämpfen. Sie hatten Fragen, manchmal waren sie verwirrt. Sie machten Fehler, manchmal große. Und der Brief, der behandelt 2 Hauptthemen. Zunächst mal geht Paulus auf 2 Probleme ein, von denen ihm berichtet worden war. Streitigkeiten in der Gemeinde und Duldung von Unmoral in der Gemeinde. Und der Rest des Briefs behandelt eine Reihe von Fragen der Korinther an Paulus. Zumindest machst du den Eindruck. Hinter diesen Fragen verbarg sich eine gewisse Verwirrung oder Verzerrung. Einige Korinther glaubten, dass wahre Spiritualität eine Sache besonderer Visionen oder geistlicher Gaben sei. Und diese stellten sie über die normalen Erfahrungen des Lebens. Einige Christen behaupteten sogar, dass ihre geistliche Gabe, in Zungen zu reden, sie zu etwas Besonderem mache. Sie glaubten, dass sie dadurch Gottes Wort nicht mehr studieren müssten und dass sie nichts mehr dazulernen müssten und dass sie sich nicht mehr an die normalen Normen christlichen Verhaltens halten müssten. Ein großer Teil des ersten Briefs an die Korinther lässt sich am besten vor dem Hintergrund dieser Verwirrung verstehen. Und Paulus versucht, ihren Glauben nicht auf ekstatische Erfahrungen zu gründen, und stattdessen will er sie auf die Wahrheit des Evangeliums und den Ruf zu einem heiligen Leben aufmerksam machen. Aber wie schließt Paulus seinen Brief ab? Was sind seine letzten Worte? In der Mitte des letzten Kapitels sind 2 Verse versteckt, die ich heute mit euch betrachten möchte. Und in diesen Versen, da finden wir die Jahreslosung. Aber nicht nur die Jahreslosung, wir finden auch Anweisungen für das Leben eines Christen. Sie sind einfach und klar. Mit 5 einfachen Aussagen legt Paulus die Grundsätze dar, die diese Gläubigen hören, beherzigen und sich merken sollten. Sie sollten lernen, wie ihr geistliches Leben in Zukunft aussehen sollte. Und diese Worte möchte ich heute mit euch durchgehen und euch gewissermaßen mit auf den Weg ins neue Jahr geben. Denn ein Teil davon ist, wie gesagt, die Jahreslosung. Und dazu möchte ich heute mal die Einheitsübersetzung nehmen, weil die offizielle Jahreslosung daraus entnommen wurde. Normalerweise nehme ich die Einheitsübersetzung nicht so, aber ich will nicht ständig hin und her springen. Also, wir lesen In 1. Korinther 16, in den Versen 13 bis 14, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Normalerweise nehme ich für die Jahreslosung gerne den größeren Kontext, aber ich glaube, in diesem Fall ist dieser kleine Kontext schon mehr als genug. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die 5 Anweisungen lassen sich dabei in 2 Teile unterteilen. Und man muss jetzt kein Raketenwissenschaftler sein, um diese Aufteilung zu erkennen. Die ersten 4 Anweisungen gehören zusammen und die letzte Anweisung steht gewissermaßen für sich. Zusammen beschreiben sie sozusagen die beiden Seiten des christlichen Verhaltens oder des Lebens innerhalb einer Gemeinde. Beide Seiten sind wichtig. Einerseits die harte Seite und andererseits die zarte Seite. Als Christen müssen wir hart im Kopf sein. Das heißt, dass wir klar denken und fest glauben. Aber wir müssen auch weich im Herzen sein. Das heißt, dass wir Mitgefühl und Vergebung schenken, wie Jesus es getan hat. Und stellt euch einfach mal vor, wie es andersrum wäre. Weich im Kopf und hart im Herzen. Wenn wir schwach in unseren Überzeugungen und hart in unserem Miteinander sind, das wäre schrecklich, oder? Und deshalb lasst uns über dieses wichtige Gleichgewicht nachdenken. Hart im Kopf und weich im Herzen. Dieses Gleichgewicht, das damals in Korinth wichtig war, und ich bin davon überzeugt, dass dieses Gleichgewicht auch heute bei uns wichtig ist. Wenn eine von beiden Seiten fehlt, hat man Mist. Und wenn man beide Seiten vertauscht, hat man noch viel größeren Mist. Sowohl im Leben eines jeden Einzelnen als auch im Zusammenleben der Gemeinde ist das so. Beginnen wir mit den ersten 4 Anweisungen, also den harten Anweisungen, bei denen es darum geht, einen harten Kopf zu haben. Sie bestehen allesamt aus militärischen Begriffen. Und ich gehe davon aus, dass die Leser des ersten Jahrhunderts sie als solche erkannt haben. Grammatikalisch gesehen handelt es sich um Imperative in der Gegenwart, also Befehle. Befehle, die zeigen, dass es als ständige Gewohnheit gedacht ist. Also nicht nur etwas, was man mal tut und dann wieder vergisst, sondern etwas, was immer und immer wieder das Leben bestimmen soll. Also sehen wir uns diese 4 harten Anweisungen an. Es geht los mit: Seid wachsam. Stellt euch eine Militärwache vor, die am Rande des Lagers postiert ist. Oder ihr erinnert euch vielleicht an Westernfilme. Nachdem die guten Jungs ihr Lager aufgeschlagen haben, klären sie als erstes, wer Wache hält. Sie wechseln sich gewöhnlich ab mit der Wache, damit die anderen dann in Sicherheit schlafen können. Und einer hält Wache. Das ist es, worum es geht. Seid wachsam. Dieser Begriff wird im Neuen Testament 22 Mal verwendet. Und oft bezieht er sich dabei auf die Rückkehr Jesu und auf das kommende Gericht. Denkt dabei beispielsweise an Matthäus 24, Vers 42 bis 44. Da sagt Jesus: Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt dies: Wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Seid wachsam, seid bereit. Oder denkt an Paulus' Aufruf zu geistlicher Wachsamkeit in 1. Thessalonicher 5, Vers 2 bis 6. Ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen, Friede und Sicherheit, kommt plötzlich Verderben über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau, und es gibt kein Entrinnen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, lebt nicht im Finstern, sodass euch der Tag nicht wie ein Dieb überraschen kann. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Darum wollen wir nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Wir sollen wach sein. Seid wachsam, seid wach. Aber warum müssen wir wachsam sein? Naja, grundsätzlich aus genau demselben Grund, aus dem ein Militärlager Wachen aufstellt. Es gibt Feinde. Feinde, vor denen wir auf der Hut sein müssen. Es gibt geistliche Feinde, vor denen sich jeder Christ und jede Gemeinde in Acht nehmen muss. Seit Jahrhunderten haben christliche Denker diese Feinde als die Welt, das Fleisch und den Teufel bezeichnet. Wenn wir heute einer verwässerten Gemeinde oder einem gefallenen Gläubigen begegnen, dann ist es meistens einer dieser Feinde, der eindringen konnte, weil jemand nicht wachsam war. Und darum, seid wachsam. Seid wachsam. Eine ungläubige Welt, die Gottes Wege nicht kennt und sich nicht dafür interessiert, die lauert im Verborgenen. Unser Fleisch, die alten Gewohnheiten, die alte Veranlagung zur Sünde und zum Ungehorsam, ist bereit, unverzüglich wieder die Macht zu übernehmen, sobald wir nicht wachsam sind. Und der Teufel, der Feind unserer Seelen, der ist bereit, zuzuschlagen. Die erste Anweisung für einen harten Kampf oder einen harten Kopf lautet daher, sei wachsam. Als nächstes lesen wir, steht fest im Glauben. Es geht weiter mit den militärischen Begriffen. Eine Wache bleibt wachsam, um einen Angriff zu erwarten. Das hatten wir schon. Aber sobald die Schlacht begonnen hat, müssen die Soldaten ihre Position halten. Sie dürfen keinen Zentimeter nachgeben. Ihr Befehl lautet, den Feind aufhalten und die Stellung halten. Die Formulierung im Glauben in dieser Anweisung, die bezieht sich dabei nicht allgemein auf Glauben, sondern auf das, woran wir glauben. Also es geht nicht darum, dass wir glauben, es geht darum, was wir glauben. In Judas 3 wird dieselbe Formulierung gewählt. Dort steht, Geliebte, da es mich sehr drängte, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit diesem Brief zu ermahnen. Kämpft für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben ist. Kämpft nicht für Glauben, kämpft für den Glauben. Die Unterscheidung zwischen Glauben und dem Inhalt unseres Glaubens ist wichtig. Denn heutzutage haben viele Christen aufgegeben, fest im Glauben zu sein. Im Gegenteil, ihr Glaube wurde durch eine Art schwammigen Glauben an den Glauben ersetzt. So nach dem Motto, es ist egal, was ihr glaubt, Hauptsache ihr glaubt. Aber das ist Schwachsinn. Im christlichen Glauben geht es nicht darum, zu glauben, was man will oder was andere wollen. Es geht darum, an die Wahrheit zu glauben, die sich in Jesus Christus offenbart hat. Es geht um den Glauben an Jesus Christus. Nicht irgendein Glaube oder Aberglaube rettet uns, sondern unser Glaube an den lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Daran müssen wir festhalten. In 1. Korinther 15, Vers 1 bis 5, da hat Paulus diese Art von Glauben beschrieben. Er hat dort geschrieben, ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Das ist es, woran wir festhalten müssen. Eine solche Glaubensfestigkeit war in Korinth notwendig. Denn, wie gesagt, es gab Menschen, die ekstatische Erlebnisse und spirituelle Visionen für wichtiger hielten als das, was geglaubt und gelehrt wurde. Und deshalb gab es so viel Verwirrung über grundlegende christliche Verhaltensweisen und ja, über den primären Inhalt des Evangeliums. Manche meinten, es komme vor allem darauf an, wie man glaubt, nicht was man glaubt. Und genau dieselbe Herausforderung haben wir auch noch heutzutage. Ich denke daran, fällt mir gerade so ein, wie oft sich Gemeinden darüber zerstreiten, wie Gottesdienst gefeiert werden soll, wie er aussehen soll und was oder wie die Musik sein soll und was für Liederbücher und alles Mögliche. Aber es geht nicht darum, wie wir glauben. Es geht darum, was wir glauben. Wofür müssen wir einstehen? Ich denke, Martin Luther hat das vor 500 Jahren sehr gut beschrieben, als er eine Reihe von Solas verkündete. Also nicht Sommerlager, Solas. Solas, für die Christen einstehen müssen. Für diejenigen, die sie nicht kennen, Sola Fide, Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia oder auf Deutsch allein durch Glauben. Wir werden durch Glauben gerettet. Wir können uns das Heil nicht erarbeiten, nicht kaufen, nicht mit politischen oder religiösen Institutionen verhandeln, um es zu erlangen. Wir müssen glauben. Allein die Schrift, Gottes Offenbarung und der Inhalt unseres Glaubens gründen sich allein auf das Wort Gottes, nicht auf irgendwelche menschlichen Traditionen, weltliche Weisheit oder persönliche geistliche Visionen oder Erleuchtungen. Allein die Schrift. Allein Christus. Wir empfangen Vergebung allein durch das, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Es gibt keinen anderen Erlöser. In niemandem sonst ist Rettung. Ohne Christus sind alle verloren und ewig in ihren Sünden gefangen. Und allein aus Gnade. Unsere Beziehung zu Gott ist ein Geschenk Gottes. Wir haben sie nicht verdient. Wir können sie uns nicht verdienen. Wir können sie nur im Glauben als Geschenk annehmen. Wenn du die Bedeutung dieser Wahrheiten verstehst, dann weißt du, wofür wir als Gemeinde stehen. Und dann weißt du auch, wofür du ganz persönlich stehen musst. Deshalb sei wachsam und bleib standhaft. Gib keinen Zentimeter deines Glaubens auf. Halte die Stellung. Die dritte Anweisung für harte Köpfe, die klingt in unseren Ohren vielleicht etwas seltsam. Zumindest, wenn man sie wörtlich übersetzt oder die passende Übersetzung hat. Aber der Gedanke ist dennoch sehr wichtig. Während in der Einheitsübersetzung einfach nur seid mutig steht, heißt es zum Beispiel in der Elberfelder an dieser Stelle, entsprechend dem griechischen Original auch, seid mannhaft. Oder in der NEÜ, da heißt es, zeigt euch mannhaft. Jetzt könnten wir uns an dieser Stelle die schönsten Sachen ausdenken, was Paulus hier gemeint haben könnte. Ich meine, was bedeutet mannhaft? Meint Paulus hier, dass wir grillen und Bier trinken sollen? Oder dass wir nicht nach dem Weg fragen dürfen? Oder meint er, dass wir nicht über unsere Gefühle reden sollen? Ich glaube nicht, dass uns die heutigen Klischees irgendwie weiterhelfen. Auch wenn ich so eine biblische Anweisung zum Grillen ehrlich gesagt ja schon ganz schön fände. Aber ein Blick auf das antike Verständnis des Begriffs hilft uns wahrscheinlich ein bisschen weiter. Denn Aristoteles beschrieb damit den bevorzugten Mittelweg zwischen Furcht und Leichtsinn. Also wir sollen keine Angst haben, wir sollen aber auch nicht leichtsinnig sein, sondern der Mittelweg. Da gehört eine gewisse Reife dazu, würde ich schon mal sagen. Also mannhaft beschreibt ein ernsthaftes und maßvolles Verhalten im Kampf. Wie gesagt, militärischer Begriff. Seht ihr hier diese Entwicklung? Der Wachposten hält Wache. Wenn er angegriffen wird, hält der gute Soldat die Stellung. Und inmitten des Kampfes muss der Krieger tapfer und heldenhaft sein. Sei in der Schlacht ein Mann. Die Bedeutung kann in diesem Zusammenhang in zwei verschiedene Richtungen gehen und beide sind wichtig. Also erstens ruft Paulus zu männlichem Mut auf. Also seid mutig. Und dabei ist wichtig, Paulus konnte nichts für die damalige Sprache und für diese Wortbedeutung. Der konnte dafür nichts. Das will ich jetzt einfach nur sicherheitshalber mal sagen. Das heißt nicht, dass Frauen nicht mutig sein können. Aber im normalen Leben der Krieger damals wurden die meisten Schlachten von Männern geschlagen. Und deshalb kommt der Begriff, oder daher kommt der Begriff. Und daran können wir heute nichts ändern, aber deshalb hat Paulus den benutzt. Aber für uns bedeutet diese Aussage, bleibt standhaft inmitten eines geistlichen Angriffs. Lauft nicht weg und versteckt euch nicht. Steht auf und kämpft. Handelt wie ein Mann, wie ein ausgebildeter Krieger, nicht wie ein Weichei. Aber es gibt noch eine weitere Bedeutung, vor allem im Kontext des ersten Korintherbriefs. Der Begriff kann nämlich auch die Vorstellung vermitteln, ein Mann zu sein, kein Junge, kein Kind. In diesem Sinne ist es eine Aufforderung zu erwachsenem Verhalten. Das ist eine Herausforderung, die Paulus im ersten Korintherbrief mehr als nur einmal anspricht. Und eine Herausforderung, die ich im Gemeindeleben auch schon so manchmal gedacht habe. So dieses, ihr seid doch erwachsen, dann verhaltet euch gefälligst auch mal erwachsen. Nicht Sandkasten, Schippe auf den Kopf oder so. So traurig es ist, wenn ein Mensch sich wie ein Feigling verhält, so traurig ist es auch, wenn ein Erwachsener sich wie ein Kind verhält. Und genau das geschah in Korinth. Genau so haben die das gemacht. Hört euch mal Paulus' Worte aus 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3 an. Er schreibt dort, vor euch, Brüder und Schwestern, konnte ich aber nicht wie vor Geisterfüllten reden. Ihr wart noch irdisch eingestellt. Unmündige Kinder in Christus. Milch gab ich euch zu trinken statt fester Speise, denn diese konntet ihr noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid immer noch irdisch eingestellt. Oder seid ihr nicht irdisch eingestellt? Handelt ihr nicht sehr menschlich, wenn Eifersucht und Streit unter euch herrschen? Kindergarten war da. Und in 1. Korinther 14, Vers 20, da schreibt er, seid doch nicht Kinder an Einsicht, Brüder und Schwestern. Seid unmündig an Bosheit, an Einsicht aber seid vollkommen. Werdet doch mal erwachsen, Mensch. Wie verhalten sich Erwachsene, wenn sie sich wie Kinder benehmen oder kindisch sind? Sie schreien und verhalten sich unangemessen, gemein, egoistisch, laut, unkontrolliert, undiszipliniert. Kinder sind Kinder, da ist das in Ordnung. Aber wenn sich Erwachsene wie Kinder verhalten, dann ist das etwas ganz anderes. Und das ist zumindest ein Teil dessen, wozu Paulus die Gläubigen in Korinth aufruft. Mehr an die anderen denken, nicht mehr streiten, nicht mehr das verlangen, was sie wollen, sondern auch mal Kompromisse machen. Und denken, bevor man redet oder handelt. Wichtiger Hinweis, denken, dann reden. Mannhaft sein, nicht kindisch. Ich denke, beide Varianten lassen sich am besten miteinander verbinden, wenn wir sowas sagen wie, also sei wachsam und bleib standhaft und sei ein reifer Held. Und auch die vierte Anweisung ist ein militärischer Begriff. Seid stark. Ich denke, hier geht es darum, den Kampf so lange wie nötig durchzuhalten. Also um Ausdauer. Echte Schlachten, geistliche oder körperliche, die werden selten an einem Tag gewonnen. Beharrlichkeit siegt oft dort, wo bloße Geschicklichkeit und Energie aufgeben. Auch hier ist die Reihenfolge klar. Wächter, seid auf der Hut. Wenn ihr angegriffen werdet, haltet eure Stellung. Seid mutig und heldenhaft in der Hitze des Gefechts und haltet durch. Gebt nicht auf. Bleibt stark. Interessanterweise ist das die einzige Anweisung an dieser Reihe, die im Passiv formuliert ist. Das bedeutet, dass es nichts ist, was wir aus eigener Kraft heraus tun. Das ist etwas, das wir von außen empfangen. Das entspricht genau der biblischen Botschaft. Die geistliche Kraft, die wir brauchen, um für den Herrn durchzuhalten, ist nicht unsere eigene, sondern seine. Stärke kommt von Gott. Als Paulus seine Leser aufruft, die Waffenrüstung Gottes anzulegen und zum Kampf bereit zu sein, da beginnt er in Epheser 6, Vers 10 mit den Worten: Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Es ist Gottes Kraft, die uns stark macht. Das ist die gleiche Botschaft, die Gott dem Propheten Sacharja in Sacharja 4, Vers 6 gab. Nicht durch Macht, nicht durch Kraft, allein durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Unser Leben als Christen ist von Gott abhängig. Wir brauchen seine Kraft. Die Feinde sind zu groß und die Hindernisse zu schwer für menschliche Kraft. Nur übernatürliche Kraft kann sie überwinden. Aber die gute Nachricht ist, dass diese übernatürliche Kraft bereit und verfügbar ist für alle, die sie wollen, für alle, die darum bitten. Seid wachsam, seid standhaft, seid heldenhaft und haltet durch. Das ist es, was ein harter Kopf bedeutet. Ohne einen harten Glauben hat ein Christ keine richtige Identität. Es gibt dann wenig, was ihn von der oberflächlichen Sentimentalität der Welt unterscheidet. Er hat dann nichts, was ihn gegen die Angriffe der Feinde stärkt. Ohne diese geistliche Härte gibt es nichts und niemanden, auf den wir uns verlassen können, wenn wir versucht und angegriffen werden. Dann gibt es nichts, woran wir uns festhalten können. Deshalb sei wachsam und bleib standhaft. Sei ein reifer Held und lass dich von Gott stärken. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr, und das ist jetzt wichtig. Wir dürfen an dieser Stelle keinesfalls aufhören. Wenn diese Härte alles ist, wird ein Christ schnell zu einem Stinkstiefel. Und eine Gemeinde wird sich schnell in eine fiese, gesetzliche, hässliche Kampfgemeinschaft verwandeln. Eine Gruppe, zu der niemand gehören und in der niemand bleiben will. Die Attraktivität eines christlichen Lebens ergibt sich aus der richtigen Balance zwischen Härte und Herzlichkeit. Und deshalb brauchen wir ein weiches Herz. Und genau darum geht es in der fünften Anweisung des Paulus. Denn sie stellt die Balance her, die notwendige Balance. Und während auf der harten Seite vier Anweisungen nötig sind, genügt für die Herzlichkeit ein einziges Wort: die Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist die Aufforderung. Und das ist unsere Jahreslosung. Auch wenn ich den Vers da vorne gerne mit dazu nehmen würde. Weil es nicht einseitig sein darf. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. All die notwendige Härte, die in unseren Köpfen, unseren Glauben ausmachen muss, die muss durch Liebe richtig kanalisiert werden. Denn ohne Liebe ist alles nichts. Die Korinther hatten das schon mal gehört, aber sie mussten es noch mal hören. Ob das mit dem Kindergarten zu tun hat, weiß ich nicht. Sie hatten es gehört und sie mussten es jetzt am Ende noch mal hören, weil es so unglaublich wichtig ist. 1. Korinther 13, ein Plädoyer für die Liebe. Unabhängig von den Fähigkeiten oder der Stellung, die man hat oder zu haben glaubt. Es gibt keine Ausrede, nicht zu lieben. Denkt an 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3. Ich habe hier wochenlang über Ich liebe meine Gemeinde gepredigt und ich habe es tatsächlich geschafft, 1. Korinther 13 nicht wirklich zu nutzen. Jetzt ist es nötig. Jetzt brauchen wir es. 1. Korinther 13, was ist denn Liebe? Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts. Und ich finde dieses Nichts so wichtig. Nicht, es würde mir nur ein bisschen was bringen oder ich würde nur ein bisschen was schaffen. Nein, ohne Liebe ist alles nichts. Ohne Liebe ist alles nichts. Das muss uns klar werden. In Korinth gab es viel Lieblosigkeit. Es war eine zerstrittene, sich bekämpfende Gemeinde. Offenbar rechtfertigten sie ihre Lieblosigkeit damit, wer sie waren oder wer ihre Feinde waren oder was sie hatten oder was sie wussten oder was sie konnten oder was auch immer. Und deshalb betont Paulus immer wieder, dass der Besitz besonderer geistlicher Fähigkeiten, Visionen oder Träume, der Besitz von Reichtum oder Wissen, die Zugehörigkeit zur Gemeinde oder das Recht auf seiner Seite zu haben, dass all das keine Entschuldigung dafür ist, nicht zu lieben. In allen Dingen sollt ihr lieben. Der CNN-Reporter Peter Arnett war einmal in Israel, als eine Bombe explodierte. Inmitten eines Pulks von Verletzten lief ein Mann mit einem kleinen Mädchen. Das Mädchen war durch die Explosion schwer verletzt worden. Der Mann flehte Peter an, sie ins Krankenhaus zu bringen. Als Pressevertreter war er einer der wenigen, die die Polizeiabsperrung passieren durften. Peter willigte ein. Er nahm den Mann und das Mädchen mit in sein Auto. Die Fahrt ins Krankenhaus war traumatisch. Weder Peter noch der Mann wussten, ob es das Mädchen schaffen würde. Sie erreichten das Krankenhaus, brachten das Mädchen schnell hinein und warteten gespannt auf Neuigkeiten. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam der Arzt mit der tragischen Nachricht. Das Mädchen war gestorben. Der Mann brach weinend zusammen. Peter Arnett versuchte ihn zu trösten, so gut er konnte. Er sagte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann mir nicht vorstellen, was Sie durchmachen. Ich habe noch nie ein Kind verloren. Der Mann drehte sich um, schaute Peter an und erwiderte, das Mädchen ist nicht meine Tochter. Ich bin ein israelischer Siedler, sie war Palästinenserin. Aber es wird eine Zeit kommen, in der jeder von uns erkennen muss, dass jedes Kind, egal woher es kommt, eine Tochter oder ein Sohn ist. Es muss eine Zeit kommen, in der wir erkennen, dass wir alle eine Familie sind. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir sind keine Kampfgemeinschaft, trotz all der militärischen Anweisungen, die wir haben. Wir Christen sind eine Familie. Wir sollen uns lieben. Wie eine Familie, wie eine gute Familie sich liebt. Und Paulus beschreibt in 1. Korinther 13, Vers 4 bis 7, wie diese Liebe aussieht. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Unser christliches Leben verlangt nach solcher Liebe. Und deshalb ist es auf der einen Seite schön, dass 1. Korinther 13 so bekannt ist. Es ist auf der anderen Seite schade, dass sich so wenig an 1. Korinther 13 halten. Diese Liebe soll unser Leben bestimmen. Unser christliches Leben verlangt nach solcher Liebe. Es verlangt nach Liebe in unseren Gottesdiensten. Wir müssen Gott mehr lieben als unsere eigenen Vorlieben. Und wir müssen unseren Nächsten lieben und uns um seine Bedürfnisse kümmern, mehr als wir uns selbst lieben. Liebe sucht nicht das eigene. Wir müssen auch unsere Geschwister lieben, selbst wenn sie Fehler machen oder uns immer wieder nerven. Und wir müssen die Verlorenen um uns herum lieben. Nur wenn Menschen Liebe spüren, werden sie wissen wollen, was uns Christen ausmacht. Nur wenn Außenstehende in uns Menschen sehen, die einander bedingungslos lieben, werden sie dazugehören wollen. Täuscht euch nicht. Liebe ist nicht einfach. Wäre sie einfach, da gäbe es nicht so viel Hass auf dieser Welt. Liebe braucht Worte, aber niemals nur Worte. Liebe ist nie etwas, wofür man zu alt oder zu geistlich ist. Alle müssen darin wachsen. Liebe ist eine Lebensaufgabe. Und wenn du denkst, du hättest es schon erreicht, setz dich heute Nachmittag hin und lies 1. Korinther 13. Da wirst du merken, da kannst du auch noch wachsen. Es ist für uns Christen wichtig, wachsam zu sein, um nicht von den Angriffen des Feindes überrascht zu werden. Es ist wichtig, fest im Glauben zu stehen und keinen Zentimeter von unserem Herrn abzurücken. Es ist für uns Christen wichtig, reif und mutig zu sein. Und es ist wichtig, uns von Gott stärken zu lassen, um im Kampf durchzuhalten. Aber es ist absolut unerlässlich, dass wir all das aus echter Liebe heraus tun. Die Liebe ist es, die unser Leben und auch unser Kämpfen bestimmen muss. Sie ist es, an der man uns erkennen muss. Und sie ist es, die all unser Handeln prägen muss. Denn ohne Liebe ist alles nichts. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und alles heißt alles. Das war's. Das waren Paulus' Anweisungen an die Korinther und an uns. Unsere Aufgabe ist nicht leicht. Eine gute Gemeinde zu sein, ist nicht leicht. Und als Christ zu leben, ist auch nicht leicht. Es verlangt einem alles ab. Seid wachsam, steht fest im Glauben. Seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir müssen hart im Kopf und weich im Herz sein. Und da das unsere neue Jahreslosung ist, hoffe ich, dass wir uns in diesem Jahr in diese Richtung verändern lassen. Dass wir alles, was wir tun, von Gottes Liebe bestimmen lassen. Und weil das nicht leicht ist, möchte ich meine Predigt heute mit den Worten beenden, mit denen Paulus den 1. Korintherbrief wirklich beendet hat, ganz am Ende. Nämlich 1. Korinther 16, Vers 23 und 24. Die Gnade Jesu des Herrn sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja, Herr, du hast uns eine schwere Aufgabe gegeben. Du hast uns dazu aufgefordert, dir treu zu bleiben inmitten einer Welt, die dich ablehnt. Und das ist nicht leicht. Und hin und wieder verzweifeln wir daran. Wir kämpfen und scheitern oder wir kämpfen und werden frustriert. Ich bitte dich darum, dass du uns immer wieder die Kraft und die nötige Härte gibst, um in unserem Leben wirklich mit dir zu leben. Ich bitte dich aber auch darum, dass es uns gelingt, bei all dem deine Liebe nicht zu vergessen. Je mehr wir uns aufs Kämpfen konzentrieren, desto mehr verlieren wir die Liebe. Und je mehr wir uns nur auf Liebe konzentrieren, desto mehr verlieren wir den wahren Glauben aus dem Kopf. Und deshalb bitte ich dich darum, dass du uns hilfst, diese Balance zu wahren. Ich bitte dich darum, dass du uns Härte und gleichzeitig auch Liebe gibst. Ich bitte dich darum, dass du uns ausrüstest zu den Menschen, die du haben möchtest, zu der Gemeinde, wie du sie haben möchtest, zu Menschen und zu einer Gemeinde, die fest zu deinen Werten steht, aber gleichzeitig die Menschen deine Liebe spüren lässt. Und ich bitte dich darum, dass du uns begleitest im neuen Jahr und dass du uns wachsen lässt, dass du uns wachsen lässt hin zu dem, wie du uns haben möchtest. Bitte sei du bei uns und segne uns. Amen. Bevor der Rüdiger nach vorne kommt,